Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Backspin Love and Hate Podcast, aber dieses Mal in der Version, wie ich sie persönlich mal sehr gerne mag, weil sie mich ein bisschen relaxed zurücklehnend lässt, denn es ist wieder Zeit für Talking with the B-Bass. Das Format zum Mixtape von Boogie Down Bass, Rocking with the B-Bass, das wir bei Backspin FM immer regelmäßig abfeuern. Und nachdem dort ja der Untergrund quasi einmal links und rechts aufgezeigt wird und mit sehr viel Scheinwerferlicht bedacht wird, haben wir uns gedacht, es braucht mehr Raum. Genau genommen hat Bass das gedacht. Und deshalb, mein lieber Bass, hast du auch diese Woche wieder zwei Gäste mitgebracht. Erstmal noch Dan, schön, dass du dabei bist. Du wirst wieder dafür sorgen, dass alles musikalisch läuft.
Yes, ganz genau. Hallo.
Aber Bass, erzähl mal so ein kleines bisschen auch vor allen Dingen zum Mixtape diese Woche. Was war dieses Mal der Ansatz? Hast du versucht, noch tiefer im Untergrund zu graben oder war es eine zufällige Zusammenstellung?
Es ist tatsächlich eigentlich immer eine zufällige Zusammenstellung aus jung, alt, neu, wie auch immer. Auf jeden Fall packe ich ja immer, habe so einen Pool, einen großen Ordner, wo ich neue Sachen erstmal reinlege. Der erste Ordner heißt dann immer Musik zum Sortieren. wo ich dann checke, ob das was für meine Sendung ist oder für meinen Rockin' with the B-Bass Mix. Und dann der nächste Schritt ist, dass das die Potentials sozusagen, meine Rockin' with the B-Bass Potentials. Und wenn ich dann den Laptop anschmeiße mit Serato, dann ist es tatsächlich frank und frei. Da mache ich das so ein bisschen frei nach Schnauze. Oder ich gucke, dass ich so ein bisschen auf ein bestimmtes Tempo anfangen will oder einsteigen will. Ja, und dann ist es ein recht spontaner Mix tatsächlich.
Es ist ganz interessant. Das sind Namen, die dann immer wieder auftauchen. Klaus Brandenburg hatten wir schon auf jeden Fall schon mal, genau wie Desto und Nasha. Da gab es ja, glaube ich, sogar schon mal ein Feature, das wir mal gemacht haben. Ne? Auch so Leute wie Hiob und Personality tauchen da auf. Aber, und das ist dann, glaube ich, auch am Ende ein Argument, warum man sich ein bisschen näher mit den Kollegen auseinandersetzen sollte, dieses Mal Mario Mann und Backfischboy mit gleich zwei Songs. Warum doppelt vertreten?
Weil mich die Jungs einfach gecatcht haben mit ihren Beats, mit ihren Rhymes, also mit den Songs an sich. Die haben jetzt ein Album rausgebracht, das ist schon ein paar Monate alt, das letzte Album, auch wenn es von 2020 ist, also für mich immer noch aktuell, auch wenn andere Kids sagen würden, so, oh, das ist ja älter als zwei Wochen, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Aber für mich ist es noch neuer Shit, aber da wäre es jetzt auch fünf Jahre alt, dann wäre wahrscheinlich, und ich wäre jetzt erst über Mario Mann und Backfischboy gestolpert. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich trotzdem das Feature gemacht, weil ich es einfach cool finde, was sie rappen, über welche Beats sie rappen, wie sie allgemein so ein bisschen drauf sind. Sind ganz junge Dudes. Aber es hat mir halt gefallen, weil auch in dem Umfeld, wo sie sich bewegen, hören wir ja noch rein. Ist ganz nach meinem Geschmack. Genau, die Jungs kommen aus Münster, haben aber auch, sind alle Baujahr 92.
Oh, aber da könntest du ja wirklich der große Onkel oder der Papa sein, der den Jungs was vom Vorkrieg erzählt, ne?
Ja, wenn man so checkt, den kleinen Infos, die ich mir geholt habe, wann sie das erste Mal so mit Rappen und mit Beats bauen so angefangen haben, das ist noch nicht lang her. So, wenn man das so vor 4, 5, 6 Jahren alles passiert, das ist schon. Ja. Das ist schon krass. Also echt fresh, so, ne, in der Hinsicht, dass man da.
Umso schöner aber irgendwie, wenn man sieht, wie du schon gesagt hast, dass das ein paar Jahre her sind und trotzdem sie offensichtlich ein ähnliches Mindset vertreten, dass sie es würdig sind, in Talking with the B-Bass aufzutauchen. Und deswegen haben wir auch dieses Mal wieder eine Menge Einspieler. Du hast quasi so einen kleinen Fragenkatalog rübergejagt, damit sie ein bisschen was erzählen können. Und ich würde sagen, Dan, wir fangen mal an, dass wir mal eine kleine Vorstellungsrunde von den dreien machen, ne?
Ganz genau.
Moin, Matthäusen hier, der rappende Teil von Mario Mann und Backfish Boy. Mein musikalischer Werdegang ist simpel erklärt. Ich bin 2016 das erste Mal ans Mic gegangen, ersten Texte geschrieben, gefreestylt, dann irgendwann Mira kennengelernt und mit dem entschieden, diese Band zu gründen.
Moin, ich bin Mera One, das beatbastelnde Drittel von Mario Mann und Backfish Boy. Und wie Tasten gerade schon sagte, haben wir uns irgendwann kennengelernt, haben dann zusammen das erste Tape gemacht. Jetzt ist unser zweites Album rausgekommen, diesmal auch auf Vinyl. Und im Zuge dieses Albums haben wir DJ Dookie beim Beatbuffet kennengelernt und den dann gleich mit ins Boot geholt. Der ist jetzt seitdem auch fester Bestandteil dieser Gruppierung.
Moin! Ich bin DJ Dookie, Ich bin seit 2019 bei Mayo Mann und Backfisch Boy dabei. Ich bin zuständig für den Part des Cutten und Scratchens, sowohl live bei den Auftritten als auch auf Platte. Und seit etwa 2014 habe ich angefangen mit Turntables rumzuspielen, mit der Intention, Mixtape zu machen.
Ja, was sagst du, Bass?
Ich denke mal, der ganz normale organische Weg. Ne? Man hat irgendwie so einen Aufhänger, eine Rap-Veranstaltung oder Jam oder was auch immer. Man trifft sich, man versteht sich, quatscht, lernt sich halt kennen und sagt, ey, das passt. Wir wollen, der eine macht Musik, der andere macht Musik. Oder man hat den Bock, irgendwie was zusammen zu machen. So entsteht das, denke ich mal. Zu dutzendfachen Male.
Aber es ist ja dann am Ende auch dieses organische Zusammenfinden, was, glaube ich, dann die Kunst und die Musik in den Vordergrund stellt. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Viel wichtiger ist aber, was mich gerade so umtreibt. Die Jungs kommen aus Münster. Ich kriege hier dreimal Moin entgegengeschmettert. Und was zur Hölle soll eigentlich dieser Name? Dan, beantworte es mir bitte.
Ja, zum Crewnamen. Offensichtlich hatten wir da mehrere zur Auswahl. Gibt ja unendlich viele wie den Manualmann und Boardslideboy,
Mikrowellenmann und Backofenboy,
Möwenmann und Brieftaubenboy.
Was gab's noch? Mustermann und Beispielboy, Marlboro-Mann und Bantamboy,
der Milchmann und Bechamelboy.
Märchenmann und Bilderbuchboy.
Moinmann und bis bald Boy.
Aber da bei der Namenswahl der Jägermeister die Feder geführt hat, mussten wir dann halt nehmen, was wir bekommen haben.
Ja, Nico, der Jägermeister hatte Schuld, wie Sie gesagt haben. Ne? Auch wenn ich den Moin und bis bald Boy auch ganz cool finde.
Das wäre auf jeden Fall eine Variante gewesen. Aber ich finde, ehrlicherweise schon ein sehr geiler Name. Hat aber nicht so viel mit Münster zu tun.
Ich finde auch Mario Mann und Backfischboy tatsächlich irgendwie vom Flow und vom Vibe her und so. Es ist funny. Und die Plattencover, das ist jetzt keins vor Augen, glaube ich. Aber zieh dir die Plattencover rein. Die sind auch mit sehr viel Liebe und Spaß gemacht. Sind halt so gezeichnet.
Das muss ich auch mal sagen. Es gibt ja mal so ein paar Kandidaten, die kenne ich mal schon irgendwo her. Manchmal ist es für mich auch wirklich mit dir hier so ein bisschen auf die Reise gehen und mal ein bisschen was lernen und erfahren, wo ich mich sehr drüber freue. Die Jungs kommen aus Münster und zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich auf der Backspin Jam letztes Jahr das allererste Mal wirklich im Skaters Palace gewesen bin.
Wow.
Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, von denen mal zu erhören, wenn man daherkommt, was dieser Hip-Hop-Wallfahrtsort für sie für eine Bedeutung hat.
Der Skaters Palace war für mich auf jeden Fall immer interessant. Als ich noch nicht in Münster gewohnt habe, bin ich da fast jedes Wochenende hingefahren zu Konzerten und Jams und habe verdammt viele Ami-Acts auch da sehen können und habe mit meinen ersten Konzerte dort erlebt.
Skaters Palace war für mich tatsächlich gar nicht so ein großer Einfluss hier in Münster. Klar habe ich viele Konzerte damit genommen. Palace Lounge ist auch so eine Go-To-Veranstaltung hier. Sonst war ich aber häufiger im Triptychon unterwegs, weil da viele Veranstaltungen waren mit Künstlern, die mich immer angesprochen haben. Und deswegen war ich da, glaube ich, öfter mal unterwegs.
Also irgendwie klingt es auf jeden Fall wie ein Wallfahrtsort. Bäch, so aus deiner Sicht, warum legst du jedes Mal eine Blume am Eingang ab, wenn du zum Skaters Palace gehst?
Die virtuelle Blume, oder?
Ja,
die?
Genau.
Wir haben schon viele coole Sachen da, also man bekommt viel Gutes geboten, aber wir haben eben auch im Skaters Palace eben die Hip-Hop-Kultur, da haben wir viele neue Leute oder viele Leute immer mal wieder getroffen. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten am Herzen liegt, wo man sagt, so, da ist irgendeine große Veranstaltung. Und da fährt man dahin, um die Acts irgendwie performen zu sehen. Aber ich mag es eben auch extrem, mit den Leuten da mal wieder in Austausch zu kommen. Die Leute wieder zu treffen, die man schon seit Jahren oder Jahrzehnten eventuell kennt. Und das catcht mich dann am meisten, das Gefühl zu sagen, so ey, das hat sich gelohnt.
Die Location, die Stadt, die Jungs und die Tatsache, dass du das ausgewählt hast, geben dem Ganzen natürlich schon gewisse also Vorschusslorbeeren, was die Soundästhetik angeht. Trotzdem gebührt es der Ehre, dass wir sie mal fragen, wie sie ihr Soundbild selber beschreiben würden. Ich glaube, die Antwort kenne ich schon, aber wir hören uns mal rein. Yeah.
Ja, schwierige Frage. Kann man selber immer wenig drüber sagen. Ich mache da beattechnisch alles irgendwie autodidaktisch. Ich habe das nie gelernt und
deswegen mache ich das einfach so, wie ich das irgendwie hinbekomme. Und dann entsteht daraus der Sound, den wir da jetzt machen. Also da gibt es keine Formel, wie man jetzt den typischen Mayo Man und Backfischboy Track macht. Ich kann das auch schlecht bewerten, weil ich da halt selber auch tief drin bin. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das schon ein eigener Sound ist und einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Aber was das jetzt genau ausmacht, das sollen die Leute entscheiden, die sich das anhören.
Ja, okay. Jo, viele Leute würden jetzt, Nico, viele Leute würden jetzt denken so, ja, das war jetzt irgendwie auch keine wirklich klare Aussage, aber für mich war das eine sehr, sehr klare Aussage mit diesem einzigen Wort autodidaktisch, weil da hängt dann so ein bisschen das Gefühl mit drin und einfach dieser Vibe, den man so spürt und sagt, ich taste mich da einfach ran, weil ich fühle da irgendwas und dann bleibt es auch ehrlich und man ist sich in den meisten Fällen auch selber treu und da denke ich mal, ist dann eigentlich alles mit gesagt, dass man sagt, und wenn man die Sachen hört, kann man das dann auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man den Sound kennt. Und dann macht sich natürlich jeder selber so ein Bild und schiebt das vielleicht in eine Schublade, sei es Boom Bap oder was auch immer.
Ja, das ist, was du sagst, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, glaube ich. Ich finde es ganz lustig, wenn ich mir vorstelle, dass sie es selber gar nicht ganz genau einordnen können, obwohl es mir eigentlich relativ klar ist, worum es da am Ende geht. Aber diese Vorwertung braucht es eigentlich gar nicht, wenn es darum geht, sich die Jungs vorzustellen, denn am Ende des Tages, was du schon gesagt hast, ist das Autodidaktische das Wichtige und damit dann auch irgendwie dieses, damit organisch Musik machen, glaube ich, oder?
Das ist ja auch dieses, das ist nicht diese Dienstleistung oder dieser Prozess, wenn man, weil es so berufsmäßig gesehen wäre, sondern einfach zusammen sich irgendwo hinsetzen, sich treffen und einfach, ich sag jetzt mal, Spaß haben. So, Spaß haben und am Ende mit Musik machen Spaß haben und am Ende kommt ein Produkt raus, was allen gefällt. So, und auch den Moment, ne, der Weg ist ja das Ziel. So, und man, natürlich will man ja vielleicht was releasen, auch Vinyl releasen, aber man trifft sich ja auch, und wenn man jetzt in der Band ist, einfach sagen, lass uns heute abhängen und den Tag einfach genießen. So, und dann, wenn man dann noch ein Produkt am Ende oder irgendwann nach ein paar Monaten hat, wie ein Vinyl, dann ist es natürlich on top noch umso geiler.
Ja, definitiv. Guck mal, die meisten hören heute Musik über Spotify. Bei mir ist es, glaube ich, mittlerweile 90-95%. Die Jungs machen, glaube ich, aber auch noch Vinyl, ne? Insofern wäre es mal ganz spannend zu wissen, was sie dazu sagen.
Ich persönlich muss zugeben, dass ich selber gar kein Spotify habe. Für mich ist das ein bisschen ein Fremdkörper und ich fühle mich da wie so ein Rentner, der das Internet entdeckt. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, ist der Gedanke, eine Vinyl rauszubringen, direkt vorhanden gewesen. Aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass das irgendwer hören will, was wir da produzieren. Haben uns dann für so eine Art Mittelweg entschieden, weil wir gerne was Physisches in der Hand haben wollten. Haben dann ein Tape gemacht, ganz kleine Auflage, 100 Stück, dann nochmal 50 nachgemacht, dann waren die auch schnell weg und nochmal 50 nachgemacht. In der Zeit haben wir extrem viele Gigs gespielt und so kam es dann zu der Zusammenarbeit mit dem Münsteraner Label Blume Blau, über die wir uns dann entschieden haben, das zweite Album zu releasen. Und da war dann relativ schnell klar, dass das Ganze eine Vinyl wird.
Ja, ich denke, das geht vielen Leuten so, die noch gar nicht so lange im Business oder in dem Game drin sind, dass man nicht weiß oder sich selber nicht einschätzen kann oder möchte, ne? Dass, ob das einem gefällt oder wie vielen Leuten das gefällt und möchte man Summe X investieren vielleicht, um irgendwas zu releasen. Umso schöner, dass es genug Fans und treue Freunde gibt, denen das gefällt, die das feiern, die das supporten.
Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, dann wieder das, was romantisch ist das falsche Wort, aber ein bisschen schon. Es ist eine gewisse Prise aus Romantik, aber dann auch gleich so eine herrliche Unbedarftheit, um an die Musik heranzugehen. Und jedes Mal meinen Urlaub, den ich hier mit dir mache, wenn ich hier mit dir unterwegs bin, weil es hier definitiv nicht um Marktstrategien geht, sondern eher darum, geile Mucke zu machen. Und entsprechend ist der Featureplan der Gäste, die man auswählt hat, auch nicht strategisch oder labelseitig durchgeplant oder es gibt eventuell noch Beefs, die man klären muss, dann manchmal vielleicht ganz andere simple Gründe, warum der oder derjenige Gast mit auf dem Album ist. Und das hast du sie auch gefragt, ne? Wie deine Feature-Gäste eigentlich zusammengekommen sind. Worte gehen aus. Dan, leg los.
Also die Features auf dem Album sind alle ganz organisch entstanden, weil das alles Leute sind, mit denen wir sehr gut befreundet sind.
Wir sind damals schon, bevor wir das erste Tape draußen hatten, mit Teleluke nach Bremen gefahren, weil der da einen Auftritt hatte, und da haben wir unsere ersten 2-3 Tracks bei ihm mit im Set gespielt, haben dann da Space Window kennengelernt, haben da Presslufthanna kennengelernt und sind dann mit Hanna auch zum Hip-Hop-Camp gefahren und hatten da dann halt einfach auch ein saugeiles Wochenende, und dann ist daraus irgendwie eine Freundschaft entstanden und man hat sich halt öfters gesehen, und durch die musikalischen Überschneidungen haben wir halt die ganzen Bremer und so die Kieler Connections halt auch immer wieder gesehen, so, und wenn man sich dann häufig sieht und sich gut versteht, dann ist das ja naheliegend, dass man früher oder später auch mal Musik zusammen macht.
Darum geht's, dass man, wenn man sich gut versteht, dass man irgendwie gemeinschaftlich gerade so einen künstlerischen Output teilt. Aber so wie er am Anfang erzählt hat, kenne ich das eigentlich auch nicht anders. Man sagt, man hat irgendeiner aus der Clique, aus der Posse, wo, ne, Freundschaft, der hat da irgendwo einen Gig. Und der sagt sich, ey Jungs, ich nehme euch einfach mit. Ihr spielt einfach in meinem Set, was ich habe, irgendwie spielt ihr einfach 2-3 Songs so. Dann lernt euch die anderen kennen und das erweitert sich alles. Das ist cool. Hilft natürlich auch denen, der da sowieso den Gig da hat, dass das alles so ein bisschen interessanter wird für euch, das Ganze. Ich finde das gut, wenn das so passiert. Und durch diese ganzen Actions, wie er schon gesagt hat, passieren dann ja noch viel mehr Verbindungen, die da stattfinden.
Weißt du, was ich interessant finde? Presslufthanna ist wieder erwähnt worden. Nach wie vor, ja, finde ich, Künstlername zumindest der letzten 5 Jahre, die mir neu auf den Plan gekommen sind. Und unter anderem auch der Hip-Hop-Camp-Auftritt von ihr. Hip-Hop-Camp, wo ich auch anwesend war. Wart ihr auch dabei? Weiß ich gar nicht. Aber meine Erkenntnis, dass wir offensichtlich auf dem gleichen Festival waren, auch wahrscheinlich immer vielleicht sogar in der Nähe, aber ich sie nicht kennengelernt habe, was ich fast ein kleines bisschen schade finde, muss ich sagen. Das ist
etwas, das ist denn die so, das ist denn naja, das ist halt ein riesiges Festival, so, ne? Du kennst ja selber das Line-up und da geht schon einiges unter. Wenn man jetzt den Tipp, ich kriege auch viele Sachen zugeschoben, also viele Tipps, so hier, zieh dir das mal rein und hör dir das mal an, und mir wird ein Cover geschickt oder ein Song geschickt.
Ah, bist du schon im Chefredaktionsmodus? Nee, hat es dich schon so... Hat es sich schon drum gesprochen, dass du jetzt quasi Chefredakteur bist hier und dich ran wirst?
Nee, aber ein paar Leuten, das ist eher aus der bekannten Kreisebene. Aber tatsächlich das ein oder andere, die ein oder andere E-Mail von Leuten, die ich nicht kenne, und mich auf irgendwelche Sachen hingewiesen wurden, ob ich das mal checken könnte, ob das was für meine Sendung oder für meinen Mix wäre.
Wie geil, Alter. Allein dafür freue ich mich jetzt schon riesig. Schickt weiter jeden Scheiß, von dem ihr der Meinung seid, er sollte in die Ohren von Bass kommen, an bass@backspin.de.
Und bitte, Leute, tut mir einen Gefallen. Schickt mir keine Spotify-Links, wenn ich Nico, was hast du gesagt, 95%? Mein Spotify-Dasein besteht, glaube ich, aus so momentan 1%. Ich brauche für meinen Mixtape MP3s. Thank you.
Guter Ansatz. Irgendwann wirst du auch ein MP3 von Justus bekommen haben. Der Song heißt 4 Augen und ist der erste Song, den wir heute vor der Mixtrack spielen wollen, denn der war auch auf dem Rocking with the Big B-Bass Mixtape Nummer 41. Den gibt's jetzt und dann gehen wir gleich weiter in die zweite Hälfte mit Mario Mann und Backfish Boy. Und ich krieg langsam Hunger. Guter Song. Und damit auch Teil dieses für mich auch immer sehr interessanten Mixtapes, Rocking with the B-Bass, das regelmäßig bei Backspin FM läuft. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Boogie Down Bass, der leitende Chef, Head of Redakteur dieses wunderbaren Formates. 12 Finger dann an den 12 Zehnern zum Mixen von all dem, was wir hier zusammenzustellen haben. Und wir sind auf der Reise zwischen der Tracklist vom Mixtape, um Künstler vorzustellen. Und Mario Mann und Backfish Boy sind das Feature, das heute dran ist. Bisher eine sehr interessante Runde, finde ich. Du hast unter anderem natürlich dann aber auch in deinem Fragenkatalog so diese Schlagwörter wie Mainstream oder Untergrund und Vinyl und sowas alles schon mit drin gehabt. Wir wollten jetzt mal von ihnen wissen, oder genau genommen du, wir gehen ja dein Interview durch, das du mit ihm gemacht hast, wie sie eigentlich damit umgehen, mit diesem, wie du ihn nennst, Mainstream-Kosmos, also eigentlich Social-Media-Plattformen.
Für mich ist es einfach traurig, wenn ich 2020 immer noch Rapper höre, die cool auf schwul reimen und mega dafür gefeiert werden. Von daher halte ich vom Mainstream, was ja auch schon ein komischer Begriff an sich ist, erstmal nichts. Für mich zählen weiterhin, egal ob Mainstream oder Underground, sobald mich ein Künstler live auf der Bühne überzeugt, mich abholt, feiere ich das. Und dann ab diesem Moment lohnt es sich für mich, in die Mucke reinzuhören.
Also ich höre in Mainstream-Sachen schon zwischendurch rein, auch weil mich dann einfach interessiert, wie das produziert wird und ich dann den instrumentalen Aspekt dahinter ziemlich interessant finde. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit dem meisten Kram nicht so viel anfangen kann. Ein paar wenige, die da irgendwie die Regel nicht bestätigen, aber ja, sonst über den Underground erfahre ich das meist halt über soziale Netzwerke, entweder über Instagram oder halt so Kanäle wie John Mark, die ja immer noch ganz coole Formate machen, um auch kleinere Künstler zu pushen. Und ja, aus dem Freundeskreis Empfehlungen und Mixtapes von Dookie.
Ich bin sehr enttäuscht davon, dass in seiner Aufzählung nicht Boogie Down Basement aufgetaucht ist. Aber
genau, da hatte ich dann auch, ich hab's ja so dringend, dass ich war so, Jungs, ich müsste das jetzt eigentlich wegschneiden. Nein, aber ist cool. Jean-Marc macht eine coole Sache, unterstützt den Underground und supportet die Szene. Und ich hoffe, ihr meine Sendung oder Backspin FM ist jetzt auch neu in eurem in dem Pool drin, wo ihr euch bedient, um neue Sachen kennenzulernen. Ja, ich denke mal, Mera One hat es gesagt, mit Matasten hat er gesagt, so interessiert dich nicht so richtig, was im Mainstream abgeht. Bei Mera so aus Beatbauer technischer Sicht, mich interessiert das dann auch manchmal. Stolpert dann aber auch immer darüber, so, es gefällt mir eigentlich nicht. Also so einfach so produktionstechnische Ansätze, ob man den Sound jetzt so richtig mag oder nicht, ist es immer klar, findet man da schnell eine Entscheidung, ob man das mag oder nicht. Aber es ist halt so technisch gesehen, finde ich es auch immer spannend, was da so passiert. Aber es führt mich dann auch immer wieder zurück zu dem, was ich eigentlich mache. Vielleicht auch die Jungs zu sagen, so, ist ja schön und gut, was ihr da macht, aber ist nicht unser Ding.
Nächste Frage, nächste Antwort schließt da ja eigentlich sehr gut dran an, oder?
Liebe und Hass im Deutschrap, deutschen Hip-Hop-Kosmos, ja. Meine Standardfrage fast schon immer, ne?
Wollen wir mal hören, was sie dazu zu sagen haben.
Ja, B-Bass, Liebe und Hass. Auf jeden Fall habe ich viel Liebe für die deutsche Hip-Hop-Szene, was das Live-Ding angeht, was die kleinen Jams, die kleinen Cyphers angeht, in Clubs und irgendwelchen Kellern. Extrem ranzig. Hate is gonna hate, hate is gonna say it. Hängen geblieben. Aber ja, wie gesagt, häufig ein positiver Vibe, der da herrscht, der so auf so Großraum-Disco-Ebene für mich gar nicht erst entstehen kann und nicht gut transportiert wird. Deshalb ist da auch wohl der Hass für mich zu erkennen, oder wenn du es Hass nennen willst, aber habe ich nicht so viel Liebe für so riesen ausverkaufte Hallen, weil das hat nicht denselben Charakter wie ein kleiner Laden, wo du den Leuten noch direkt gegenüber trittst, die da vor dir ein Konzert spielen.
Auf diesen kleineren Veranstaltungen sind extrem viele Leute, die da sehr viel Liebe reinstecken. Und das ist alles so eine kleine Community. Also ich habe da wirklich nur positive Erfahrungen bisher gemacht. Bei den größeren Sachen finde ich es auch manchmal schwierig. Auch viele Werte, die da vertreten werden, finde ich nicht so geil. Es gibt immer noch genug Leute, die da auch noch sehr frauenfeindlich unterwegs sind, was halt einfach nicht klar geht im Jahre 2020 so und allgemein. Da sind viele Sachen, die mich daran noch stören. Generell könnten auch die Frauen noch besser repräsentiert werden im Rap. So, das fehlt mir auch bei so den einschlägigen Hip-Hop-Medien immer noch so ein bisschen, obwohl sich da auch das Blatt gerade ein bisschen wendet. Aber sonst echt viel Liebe dafür. Ich habe sehr viele Leute dadurch kennengelernt und will das auf keinen Fall missen.
Das Schöne an der Hip-Hop-Kultur für mich war immer die Connection, die man zu anderen Leuten hat, die halt auch diese Hip-Hop-Kultur zelebrieren. Also es ist oft so, dass man Leute auf einer Veranstaltung trifft, sich gar nicht gut kennt, aber irgendwie sofort diese Verbindung zu der Person hat. Also so war das auch, als ich Mera One und Matasten kennengelernt habe.
Kurze Rede, langer Sinn. Die Jungs stehen auf kleine Clubs, wo der Künstler den direkten Draht zum Publikum hat. So muss das auch sein. Und so, denke ich mal, findet da der beste Austausch statt. Also, dass er diese Barriere irgendwie, gerade bei den großen Konzerten, ne, wenn da schon dieser Kanal ist, wo nur die Fotografen rein dürfen oder wie auch immer, finde ich selber auch immer schade. Man, na klar, es bleibt nicht aus bei den großen Dingen. Aber diese kleinen Clubs, wie gesagt, der Vibe, der da dann meistens herrscht, ist eigentlich auch immer so die schickere Hip-Hop-Variante in meinen Augen genauso.
Und dass es inhaltlich hier klar in eine Richtung geht und sich klar abgrenzt von dem, was der Mainstream gerade noch an Kämpfen austrägt inhaltlich, ist auch, glaube ich, relativ logisch. Jetzt ist so ein bisschen nochmal schnell zu klären, ob jetzt der Beat oder der Text zuerst kommt bei Mario Mann und Bugfish Boy.
Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Ist schon alle Richtungen mitbekommen. Manchmal haben wir einen Beat gepickt. Ich habe darauf geschrieben, dann aufgenommen. Später kam Mera um die Ecke. Hey, ich habe da übrigens nochmal so einen neuen Beat runtergelegt. Und der so, oh, jo, stimmt, kann man machen. Dann zwischendurch einfach in meinem Kämmerlein gesessen, da irgendwelche Rhymes zusammengeschrieben, ohne Beat. Später den Soundteppich bekommen. Da dann während der Beat läuft in der Session dran weitergeschrieben, ummodelliert. Also das ist ständig im Prozess. Ist auch förderlich dafür, dass Mera und ich zusammen in einer Bude wohnen, was den Arbeitsprozess angeht und auch sehr angenehm gestaltet.
Ich zitiere da gerne einen Straßenrapper aus Berlin: Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. In diesem Fall, ich glaube, die Herangehensweise, die Machart ist auch hier wieder ziemlich klar. Organisch, es ist ein Gefühl, es ist eine Empfindung, es ist nicht konzeptionell. Trotzdem ist der Anspruch an das Ganze, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und auch dort hast du sie nochmal abgefragt, was sie dazu zu sagen haben, wann sie so wirklich zufrieden sind, also was so der Anspruch an das eigene Werk ist. Ich würde sagen, da hören wir jeweils nochmal rein, was sie sagen, und dann legen wir gleich hinterher, um auch noch ein kleines bisschen Zeit zu spannen. Du hast auch einen Song wieder für sie ausgesucht. Welchen hören wir dann?
Genau, vom letzten Album Frittenfett und Freunde, Somnambul, featuring Herr König, werden wir hören.
Den kennen wir auch. Aber jetzt erstmal kurz die Aussagen und dann werden sie gleich auf Herz und Nieren geprüft, hier bei Talking with the B-Bass.
Ja, ein zufriedenstellender Beat. Gibt's das überhaupt? Ich weiß nicht. Wenn man sich mal so unter Mucke-Freunden umhört, dann ist ja irgendwie keiner vollends immer zufrieden. Ich glaube, irgendeine Kleinigkeit findet man am Ende des Tages doch immer noch. Aber darum geht's ja auch gar nicht so. Das ist ja eine Momentaufnahme und das hält irgendwie dann auch das Gefühl fest, was man da in dem Moment hatte, und dann ist das doch auch cool. Anspruch an mich selbst, ein Anspruch, ich wach auf, hab einen anderen Anspruch daran, wie dieser Tag ablaufen soll. Dasselbe habe ich am anderen Tag komplett anders. Genauso ist das mit der Mucke. Manchmal hat man das Gefühl, man muss jetzt irgendwie einen raushauen, schafft es nicht, gerade weil dieses Gefühl einen blockiert. Dann setzt man sich an manchen Tagen hin, nimmt irgendeine Skizze, klatscht die dahin und auf einmal ist es dann irgendwie funky und man denkt sich, oh cool, nehme ich. Das Ganze ist schwer zu beschreiben. Ja, weiß ich nicht, wann bin ich zufrieden? Dieses Live-Ding, immer wieder rauszugehen, die Mucke zu verbreiten, Resonanz zu kriegen für Beats, Resonanz für ganz spezielle Textzeilen zu kriegen, die dann wiederum man mit nach Hause nehmen kann und da weiter irgendwie in seinem Labor dran rumhacken kann. Und ja, das ist für mich Musik machen.
Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass, dem Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass, das bei Backspin FM abgespielt wird, und den Untergrund, das scheinwerferlich gibt, das er verdient. Der Macher des Ganzen heißt Boogie Down Bass, ist an meiner Seite. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist auch Gita 12 Finger Dan, der dafür sorgt, dass das alles hier läuft. Und Bass, zweite Halbzeit der Sendung, und wir rennen ein bisschen aus der Zeit, weil wir noch einen Gast quasi haben. Deswegen kurzer Blick. Die Zusammenstellung in der zweiten Hälfte, so Stacks taucht zweimal auf. Den Namen kenne ich bisher noch nicht, glaube ich, oder?
Aus Flensburg ist mir auch neu gewesen, sozusagen. Wie sagst du, so meine Bandcamp-Funde meistens.
Oder? Ja, geil.
Und pickt man sich da irgendwas raus und dann schreibe ich die auch mal an und dann werden mir gleich die aktuellen Sachen geschickt.
Also das ist ja cool. Also Austausch funktioniert da offensichtlich, ne? So, da bin ich gespannt drauf. Das wird vielleicht auch mal Feature werden. A, B zum J finde ich gut. Insgesamt ein sehr homogenes Mixtape, das du da zusammengestellt hast. Aber auch hier tauchen wieder am Ende gleich doppelt Papier und Bleistift auf. Und das ist dann ein Indiz dafür, dass sie auch in einem Feature stattfinden werden. Ne? Kurz Zusammenfassung, wer ist das?
Papier und Bleistift sind zwei junge Dudes aus Dortmund. Ne? Dortmund hat man vielleicht ganz andere, wenn man so sich mit Underground auseinandersetzt, andere Namen im Kopf. Aber ja, kommen aus Dortmund, Baujahr 90, aktiv seit 2013. Witzigerweise erste Berührung habe ich sie, frage ich ja immer, was sie so mit was sie gecatcht wurden, was Rap und so angeht. Da waren die Beginner Gustav Ganz so zum Beispiel genannt. Auch
interessant,
spannend. Ja. Ja, lass uns einfach anfangen und gucken, was sie uns zu erzählen haben in dem Porträt von Papier und Bleistift, a.k.a. Daveson und Marek Klippendichter.
Ja, das ist das Gute. Einfach mal kurz ein bisschen sie selber erzählen lassen. Vorstellung. Leute, wer seid ihr eigentlich?
Yo, was geht? Hier sind Daveson, Acker, David Goliath und
Marek Klippendichter.
Yeah, und zusammen bilden wir nicht nur die Formation Marek und Daveson, sondern haben auch eine Crew im Rücken, nämlich Papier und Bleistift. Wir haben eine neue Platte draußen, Onomatopoesie, unsere zweite Vinyl. Und da ist natürlich auch mein Schaffen mit drin. Genau, Warmes Rauschen, auch gerade auf Kassette rausgekommen. Das war mein zweites Album, was ich persönlich rausgebracht habe. Mit Marek haben wir jetzt vier Stück rausgebracht. Marek und Daveson, gestammelte Werkereihe. Und das fünfte ist gerade in der Mache. Ja, ich glaube, das war erstmal so zur Einleitung.
Gute Basis, ne? Oder was sagst du, Bass?
Ja, mal schon ein paar. Ich habe gestammelte Werke, ist schon ein toller, ein ganz geiler Titel, wo sie dann bei Bandcamp sehr viel Stuff haben, was man sich reinziehen kann. Ganz, ganz, ganz coole Serie.
Das ist übrigens lustig, dass ich während der Sendung immer nebenbei ein bisschen bei Bandcamp unterwegs bin und mir mal angucke, was sie da machen und auch das ein oder andere Vinyl schon mal bestellt habe. Läuft es hier gerade auch. Das müssen wir mal, also trotzdem aber den nächsten Punkt abklappern, denn um ein bisschen mehr über sie zu wissen, müssen wir auch wissen, welche Künstler in ihrem kreativen Umfeld so stattfinden und warum.
Genau, ist ja auch immer interessant und man, wie du vorhin schon gesagt hast, man trifft auf Namen, so wie vorhin bei Mario Mann, den Presslufthanna, ne? Und dann hat man diese Verbindungspunkte wieder gefunden. So.
Ja, ehrlicherweise ist ja auch rein egoistischer Punkt von dir, um noch ein bisschen bessere Sachen zu finden. Also, reinhören, was sagt ihr, Leute?
Ja, also natürlich da ist zunächst mal der DJ Funkwild zu nennen, den wir zuallererst auch in der Marek und Daveson Combo als DJ angefragt haben. Weiterhin gibt es noch den Max Fresh und den Rapmeister Eda aka Elobrian Sunrise, der auch das letzte Album Onomatopoesie zu großen Teilen produziert hat. Und ansonsten finden noch diverse Krupplin-MCs
in unserem
Umfeld auch statt. Ja. Das ist so ein bisschen die Vernetzung nach Dortmund und an das regionale
Schaffen, was
in Dortmund so stattfindet.
Genau, dank unseres Hip-Hop-Vereins haben wir auf jeden Fall eine große Option, sich zu connecten. Dann bleibt so wie Namen wie Juto zum Beispiel von der Kunstfabrik, der einfach jedes Video hier dreht.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine der wertvollsten Connections für uns.
Genau, ansonsten sind noch so Namen wie Indirekt zu nennen, MC Micke.
Robert Rapsport,
natürlich nicht zu vergessen.
Punkt und Komma, boah, ich weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Genau. Sind auf jeden Fall einige.
Ich leite direkt rüber, Base.
Ja, genau.
Eine Menge Namen, eine Menge Umfeld, eine Menge Untergrund und das bedeutet auch wahrscheinlich so ein bisschen Pro und Kontrast, ne? Also, denn auch im Untergrund gibt es bestimmt die eine oder andere Sache, die daran cool ist und die andere, die vielleicht ein bisschen nervt. Oder nicht, Jungs, was sagt ihr?
Jo, also ich würde schon sagen, dass das große Pro ist auf jeden Fall, dass die Möglichkeiten, wie man sich entfalten will, komplett frei sind und man hat halt alle Möglichkeiten, jede Art Musik zu machen, die irgendwie mit Hip-Hop zu tun hat. Ja, dass eine große Vielfalt herrscht und die man teilweise sehr gut und teilweise auch nicht so gut finden kann, deswegen auch Pros und Cons. Auf der Nicht-Gut-Seite steht auf jeden Fall, dass man, wie soll man sagen, vielleicht ist es auch gar nicht gut, aber dass man halt sehr viel von seinem eigenen Kapital investieren muss, um Projekte zu realisieren, was natürlich, wenn man den Untergrund verlässt, nicht mehr so das Problem ist. Was aber auf der Pro-Seite auf jeden Fall unglaublich viel Spaß macht, um da hinzukommen, so, würde ich sagen. Also das ist dann irgendwie die Reise. So, wenn ich überlege, die ersten unser erstes Album, was auf Tape kam, war Gestammelte Werke 3. So, du hattest vorher schon Nixtape 0.0 eine CD-Auflage gemacht, so, aber das war so meine erste Kassette, Gestammelte Werke 3. Und das war schon so eine Nummer. Und natürlich auch das Papier- und Bleistift-Zeichnungen-Album, was auch auf LP kam, das war auf jeden Fall so der Obershit. Deswegen hat beides, natürlich ist beides dabei, aber eigentlich sehe ich dem Ganzen eher positiv entgegen.
Genau, es gibt auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man einfach ein Projekt quasi so do-it-yourself-mäßig, trotz aller Schwierigkeiten, die das so vielleicht irgendwie mit sich bringen kann, das trotzdem realisieren konnte. Und das gibt mir auf jeden Fall immer wieder ein sehr gutes Gefühl und stärkt das Selbstbewusstsein auch, dass man eben nicht auf äußere Strukturen irgendwie bezogen ist und dass man da irgendwie auf Hilfe angewiesen ist, sondern dass man einfach auch das selber machen kann.
Ja, nicht auf fremde Strukturen angewiesen, beziehungsweise es wirklich, wie am Anfang schon gesagt wurde, diese Vielfältigkeit, man kann sich auch völlig frei entfalten, dass man einfach das macht, worauf man Bock hat. Natürlich läuft man Gefahr, dass das vielleicht dann nicht die große Masse vielleicht begeistert, aber es soll ja erstmal einen selber begeistern, und das ist halt immer die tolle Sache so am Underground, dass man da jetzt keine Vorgaben, so, also im Mainstream hast du vielleicht schon eher so ein bisschen diese Vorgaben. Natürlich der Weg dahin, ne? Dass das sehr viel Geld kostet. Ist immer so eine Sache. Und dann muss man halt gucken, einige Sachen dauern oder dann halt immer ein bisschen länger. Aber umso besser oder umso wichtiger und ja, schöner wird das Endprodukt.
Dazu gehört ja auch, sich wahrscheinlich ein bisschen von dem üblichen Rap-Zirkus abzugrenzen, um nicht dort in die Fallen zu tappen, in die anderen tappen, sondern es weiterhin frei laufen zu lassen. Und auch das hast du sie mal gefragt, ne? Wie sie sich so informieren über Untergrund wie Mainstream.
Nein.
Okay. Dennemann hat mal gesagt in einem Text, ich mach zwar welchen, aber ich höre keinen deutschen Rap, und wenn ich's mal tue, gehe ich nur enttäuscht ins Bett. Das kann man jetzt, finde ich, nicht natürlich sagen, weil wir haben unglaublich talentierte Künstler hier in Deutschland. Wenn man in den Norden guckt, an Apparat-Crew,
ja.
Nach in Osten, Leipzig, die ganze Daily Concept Crew. Ja. Wir haben so viele gute und wichtige Künstler.
Genau, also wir informieren uns natürlich schon, aber das sind jetzt eben auch durch die Kontakte, die entstanden sind, zuhauf eben Leute, die wir auch persönlich kennengelernt haben und die wir auch menschlich schätzen. Und deren Mucke mögen wir auch, und dass wir jetzt wirklich auf irgendwelchen Seiten diggen und gucken, was es Neues gibt oder so, findet eigentlich nicht mehr so statt bei mir persönlich. Genau, es ist viel Angebot, ich habe aber auch meine festen Größen, die ich da feiere und auf die ich mich verlassen kann, und alles, was jetzt groß im Mainstream stattfindet, da bin ich auf jeden Fall komplett raus.
Ja, so zweite so. Bundesliga, ne, ist eher so relevant, so ab zu dem SK und...
Ja, genau, sowas. Sowas, und genau, die ganzen Mainstream-Namen, die kenne ich auch alle nicht. Die weiß nicht, wer da rumturnt.
Kann ich nachvollziehen. Also ein bisschen organischer Informationsaustausch. Also dass man muss auch nicht alles kennen. Ich kenne auch nicht, nur weil ich mich mit einer Rap-Plattform hier beschäftige und Mix mache und so. Auch wenn Dan mich jetzt fragen würde. Nico, wenn du mich jetzt fragst, kennst du den? Nee, du hast mich vorhin nicht mal was gefragt, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Also Mainstream sagt mir alles nicht, ist auch nicht das, was mich begeistert. Muss man auch nicht kennen. Umso schöner ist es denn, wenn es sich auf kleiner Flamme mit den Freunden, die man eh kennt, in dem Rap-Umfeld, und dass man sich da austauscht und da guckt, was da passiert, um sich auch gegenseitig zu supporten. Ne?
Klingt auch noch ein bisschen nerdiger Herangehensweise an die ganze Sache, um sich ein bisschen abzugrenzen. Und um dem Ganzen noch einen Deckel drauf zu setzen, machen wir vor dem kleinen Break nochmal die Frage nach dem Lieblingsequipment zum Beat bauen. Und dann hören wir kurz mal einen Song zwischendurch, eben wieder aus dem Mixtape, Martin Maivis und Kalsen mit Countdown. Aber jetzt erstmal die Frage nach dem Equipment und das Herz von Bass, es schlägt schon schneller.
Ja, es ist hier auf jeden Fall die Maschine, also Native Instruments. Ich hab mit der Maschine MK1 angefangen, hab mir dann irgendwann die zweite geholt und ein Keyboard von Native Complete. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Equipment, womit ich regelmäßig arbeite. Genau, und natürlich ein Geheimtipp, meiner Meinung nach, Boxen von Nubat. Schaut rein, deutsches Unternehmen, ultra krass, geiler Scheiß.
Jo Leute, auch die Beatbauer kriegen ihr Rampenlicht sozusagen. Delicious Crishes ist einer von den Beatbauern, die ich sehr zu schätzen mag und sehr gerne höre. Ein neues Album, All The Way heißt das. Das läuft bei uns im Hintergrund. Drei Songs hab ich rausgepickt, die Dan immer so ein bisschen unter unser Gequatsche legt. Der Dude kommt aus Hildesheim. 2020, wie gesagt, neuer Stuff. Wir hören bestimmt noch mehr von ihm in Zukunft. Auf jeden Fall ein sehr talentierter Beatbauer.
Und um Beatbauen geht es hier gerade bei Talking with the B-Bass in den letzten Minuten, denn wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben noch ein bisschen Interviewspielereien von Papier und Bleistift hier. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz schnell wissen, weil wir ja vom Beatbau in Equipment schon gesprochen haben. Wie sieht's da aus? Wie machen Sie Beatbauerei?
Ich bin viel bei Spotify unterwegs und versuche irgendwie Mucke zu hören, die ich noch nicht kenne, und sammle da auf jeden Fall sehr viel Sample-Material so und guck halt, dass ich irgendwie rankomme. Aber ja, hauptsächlich Jazz-Samples. So, es gibt auch Phasen, wo ich dann wirklich selber alles spiele und versuche irgendwie da meinen eigenen Style zu kreieren, aber in der Regel lasse ich mich immer von Jazz-Samples beeinflussen in irgendeine Richtung. Manchmal natürlich auch Funk, Soul, alles am Start. Aber das ist auf jeden Fall Sample Library. Ja.
Und gute Sample Library sorgt für gute Beats, aber dann ist ein bisschen die Frage, baut man eher Beats oder schreibt man eher Texte? Die Bass-Gedächtnisfrage jedes Mal.
Auf jeden Fall phasenweise. Mittlerweile fällt mir das Beatbauen viel leichter, weil ich auch einfach viel mehr Beat baue, als ich Texte schreibe. Jeden Tag ein Beat, ne? Und Markus schreibt jeden Tag einen Text. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich ganz auch so gut zusammen.
Auf jeden Fall.
Sieht's aus. Okay.
Geht klar, Bass, oder?
Ja, ein Beat every day, ne, keeps the mainstream away oder wie auch immer.
da kannst du daraus wieder ein T-Shirt machen, finde ich sehr gut. Entscheidend ist ja aber auch, dass wenn man einen Beat baut, und das ist ja etwas, was, glaube ich, auch euch beide immer wieder treffen wird, kann man alte Sachen eigentlich nochmal hören oder geht das irgendwann auf die Nerven? Wie ist das mit der Weiterentwicklung? Ist das eine sehr spannende Frage und ich freue mich auf die Antwort.
Ja, persönliche Entwicklung und Tod gehört, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hören immer mal wieder irgendwelche Beats, die von mir sind und ganz alt sind, so. Aber da habe ich dann auch wirklich, so fällt es mir generell schwer, wenn ich einen Beat baue, dass ich darauf dann zum Beispiel einen Text schreibe, weil die ganze kreative Energie schon in den Beat geflossen ist irgendwie. Man kommt manchmal so vor und dann schreibt Markus einen Part oder wer auch immer und dann komme ich auch irgendwann dazu. Aber meistens ist es tatsächlich, weil ich mich in den letzten Jahren auf jeden Fall viel entwickelt habe und dann noch Fehler höre oder Sachen, die mir jetzt einfach nicht mehr gefallen, weil ich es niemals so machen würde. Deshalb,
ja. Voll. Aber man sollte den Ausdruck vergangener Tage auch als Teil seines Selbst irgendwie anerkennen und auch zwischendurch mal so nostalgisch hören, was damals so ging.
Wie Kinderfotos,
und,
ne?
Genau. Das, dann irgendwie nicht in Reue dazu sein und so zu sagen, oh, das war aber hier ein Fehler und da ein Fehler und so. Sondern auch sagen, geil, was wir damals für einen Ausdruck hatten und ja.
So sieht's aus.
Genauestens.
Ist auf jeden Fall ehrliche Kritik an sich selbst. Und der Vergleich mit den Kinderfotos stimmt wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen. Wenn du alte Dinger guckst, oh, guck, was habe ich denn damals für komische Klamotten angehabt oder so. Das kennt, denke ich mal, jeder. Aber zu der Frage passt das auch, wie sie live abgehen, ob sie dann auch live, das ist ja auch mal eine andere Sache, ob sie live alte Sachen spielen, so die Classics, wo die Fans, die Fans immer so fordern manchmal, oder ob sie das einfach sein lassen.
Das ist wirklich mal ganz interessant. So, hau mal raus da, das würde mich mal interessieren.
Boah, also letzte Zeit haben wir sehr viel Neues gespielt. Wenn wir beide zusammen auftreten, spielen wir eigentlich durch die Bank weg auf die Tracks, also die Tracks, auf die wir Bock haben. Mittlerweile sind wir jetzt auf den Trichter gekommen, dass man ja auch einfach neue Beats nehmen kann und alte Texte.
Genau.
So, und das ist natürlich dann auch sehr gut, wenn man zu der vorigen Frage zurückkommt und auf meine Antwort, dass man halt alte Sachen nicht mehr hören kann, weil man sich mittlerweile besser fühlt in dem, was man tut. Und da kann man da auch einfach nochmal drauf zurückgreifen, weil man weiß ja, wie der Vibe ist. Gerade wenn man den schon oft gespielt hat, dann ist da manchmal was Neues mega cool.
Hey, sympathische Dudes. Base, du hast die aus einem bestimmten Grund ja auch ausgewählt, aber jetzt ist Zeit für das Schlussplädoyer von Mentor Boogie Down Base. Warum hast du sie ausgewählt und was magst du da so dran?
Ich habe sie erstmal lerne ich sie ja kennen als Musikhörer sozusagen, jetzt nicht zielgerichtet, ey, die müssen unbedingt um eine Sendung, weil ich entweder stolper ich drüber nicht, glaube, ja doch, ich bin glaube ich über irgendwelche sozialen Medien auf das neue Album gestoßen, hab's gehört, fand den Sound geil und auch man hört, wenn ich im Nachhinein das so reflektiere und seine Soundentwicklung, dass sie die alten Sachen nicht mehr so gerne hören und das, man hört schon sehr viel experimentelle Sachen, also, ne, so die sich nicht ganz so weit abheben, aber schon experimentell in diesem Underground-Kosmos sind und das catcht mich dann auch wenn ich so ein bisschen alteingesessen bin, aber trotzdem höre ich gerne mal so, wenn Leute mit vielen neuen Sachen ein bisschen rumspielen, rumexperimentieren und allgemein bringen sie für mich eine gute Message und der Sound, das Sound stimmt allgemein so und man hat ja gehört, es sind einfach nette, lustige Dudes irgendwie und da hat das dann auch wieder, hat mich das da auch gecatcht und mir gezeigt, dass das die richtige Wahl war.
Wie heißt der aktuelle Release?
Ja, ein komischer Name ist das. Omno, keine Ahnung, Poesie.
Und dieses Onomatopoesie, ne?
Genau, Onomatopoesie. Ohne dass wir jetzt irgendwie einen Zungenbrecher einbauen.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil das vom Artwork und so alles so ein bisschen anders aussieht als das, was ich erwartet hätte. Das macht das aber umso interessanter. Ich bin nebenbei hier bei Bandcamp gerade dabei und kaufe mir das Album jetzt, um es mir mal in Ruhe anzuhören. Aber so oder
aber
so.
Aber das ist so, achso, ja,
schön. Nee, mach erstmal, sag an.
Wenn man das Album ist ja künstlerisch gehalten und man hätte jetzt erstmal gar, es könnte, hätte jetzt keinen so, das Cover hat jetzt erstmal so keinen direkten Bezug, wo man sagt, ey, das ist bestimmt derber Rap Underground so. Das ist aber auch gerade bei vielen Underground-Künstlern so, dass sie da in diese künstlerische, eher so sehr offene Variante reingehen, gerade was die Illustration und grafische Gestaltung angeht. Das finde ich auch extrem spannend.
Ja, wirklich, definitiv. Und dieses Freie, was man offensichtlich merkt und hört, das ist in den Songs hier, in der Mixtape so und deswegen wird es auch das Album, glaube ich, ganz spannend. Du hast ja gesagt, da sind schon ein paar mehr Sachen passiert, ne? Die haben schon ein paar mehr Releases gemacht. Hast du noch irgendwie einen ganz persönlichen Hinweis, was man sich auch noch anhören sollte neben dem aktuellen?
Also auf Bandcamp sind ja gestammelte Werke, so, das ist so, da, wo sie so spontan so Sachen zusammengebastelt haben, auch nicht auf die Schnelle, klingt immer ein bisschen frech, aber die haben schon viel Output, zieht euch das einfach rein bei Bandcamp.
Ja.
Marek und Daveson, das ist schon gutes Zeug.
Ja, ich bin gespannt. Am Ende haben wir, glaube ich, jetzt auch noch ein paar letzte Worte und wir haben noch einen Song, ne? Oder Dan, wie sieht's aus?
Ganz genau. Rough, Rugged and Raw ist der letzte Song von den Jungs. Ja, aber vorher haben wir noch die letzten Worte von denen.
Dann würde ich sagen, bevor du abfeuerst, danke Bass wieder für die Zusammenstellung hier. Das war sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wer nächstes Mal dabei ist. Hier sind jetzt schon ein paar Kandidaten, die ich auf jeden Fall auch nochmal näher kennenlernen möchte. Ich würde gerne mal Stacks. Und hatten wir Messer und Gabel schon?
Ja.
Ah ja, stimmt.
Das ist der Nadim Kabel, Airfolk One aus Kassel.
Ja, genau, stimmt. Alter, krass, guck mal, schon wieder zu viel, ich komme gar nicht hinterher. Aber wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch selber hier mal stattfinden wollt und der Meinung seid, ihr seid so geil, dass Boogie Down Bass von euch überzeugt sein sollte, dann schickt es an bass@backspin.de. Wenn ihr, ich überlege gerade, warum sie dir was schicken sollten, Dan. Ist egal. Sonst schickt Dan eine Mail an dan@backspin.de. Und jetzt hören wir die letzten Worte und den Song und dann war es das wieder mit Talking with the B-Bass. Bis bald, Leute.
Mach's gut, ciao.
Peace.
Bei euch ist Rap Business, bei uns State of Mind.
Yeah.
Das war vielleicht ein bisschen frech, aber...
Das lassen wir jetzt noch mit drin.